Standpunkte. Der Podcast auf KenFM.
Frankreich. Euthanasie, massenhafte Vernachlässigung oder systematischer Seniorenmord. Ein Standpunkt von Hermann Plopper. Am 23. März 2020 besuchte eine Delegation des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin die Intensivstationen in Straßburg. Das IFKM schrieb darüber einen Tag später einen Brief an die Landesregierung von Baden-Württemberg. Zunächst berichteten einschlägige Zeitungen, die deutschen Beobachter in Straßburg seien entsetzt gewesen über die dortigen Verhältnisse. Denn die Intensivstationen seien vollkommen überlaufen von Notfallpatienten, das Pflegepersonal und die Ärzte seien teilweise selber Corona infiziert, würden aber wegen Personalmangel weiterarbeiten. Und Patienten, die älter als 80 Jahre seien, würden gar nicht mehr an die Beatmungsgeräte angeschlossen, sondern bekämen sofort Sterbehilfe. Bedeutet, sie werden mit starken Schlafmitteln und Opiaten daran gehindert, ihr qualvolles Ersticken noch bewusst zu erleben und zu erleiden. Nun weiß jeder, der Sterbende begleitet hat, dass auch die stärksten Palliativmaßnahmen nicht unterbinden können, dass die Moribunden doch für Sekunden oder Minuten aus ihrem Koma erwachen und ihre furchtbare Situation voll erfassen. War das Institut für Katastrophenmedizin wirklich entsetzt? Der komplette Wortlaut des Briefes des IFKM wurde den interessierten Lesern vorenthalten. Als der Arzt Dr. Bodo Schiffmann in der stark angefragten YouTube-Serie aus der Schwindelambulanz in seiner 11. Folge den durch gezielte Indiskretion an ihn gelangten IFKM-Brief im Original vorzeigte, wurde dieser YouTube-Beitrag sofort von den YouTube-Betreibern gelöscht, also zensiert. Ich überlasse es den Lesern selber zu beurteilen, ob das IFKM in dem besagten Schreiben an die baden-württembergische Landesregierung tatsächlich so etwas wie Entsetzen zum Ausdruck bringt, wenn es weitere konsequente Maßnahmen der Landesregierungen, der Krankenhäuser und der Rettungsdienste in Deutschland für unabdingbar erklärt und weiter ausführt, Zitat, vorangestellt sei, dass das Nadelöhr die zu beatmenden Patienten sind. Unter der Annahme, dass sich die Entwicklung, wie diese bereits im Elsass besteht, bald auch in Deutschland einstellen wird, ist eine optimale Vorbereitung von allerhöchster Dringlichkeit. Zitat Ende. Es schließen sich Schlussfolgerungen an, die sich anhören wie Handlungsempfehlungen, was aber nicht vollkommen eindeutig ist. Für Patienten über 80 Jahre keine Intubation, also künstliche Beatmung mehr, stattdessen Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmitteln. In Pflegeheimen, Patienten über 80 Jahre, die beatmungspflichtig wären, erhalten eine schnelle Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmitteln durch den Rettungsdienst. Es ist ein Vorgehensprotokoll zu erstellen, das durch eine ad hoc zu installierende Ethikkommission genehmigt und abgezeichnet wird. In jedem Einzelfall müssen die Rettungssanitäter diese Ethikkommission anrufen und dann entweder den Patienten in die Intensivstation bringen oder vor Ort mit tödlichen Dosen von Opiaten aus dem Leben bringen. Es bedarf keiner juristischen Spitzfindigkeit, um festzustellen, dass diese Vorgehensweise illegal ist und ein Bruch aller ethischen Grundsätze darstellt, die nach dem Horror des Holocaust allgemein als selbstverständlich angenommen wurden. Das hat auch nichts mit Euthanasie zu tun. Euthanasie stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie schöner Tod. Im angloamerikanischen Sprachraum versteht man darunter Sterbehilfe. Unabdingbare Grundlage einer solchen Begleitung ist immer die Einwilligung der betroffenen Patienten. Passive Sterbehilfe bedeutet, wenn für die restliche Lebenszeit nur noch ein qualvolles Vegetieren möglich ist und der Patient bittet darum, die Maschinen abzuschalten, dann ist dem Folge zu leisten. Die aktive Sterbehilfe ist in den Niederlanden und Belgien erlaubt. In diesem Fall bittet der Patient darum, ihm eine tödliche Spritze zu verabreichen, was dann unter fachkundiger ärztlicher Begleitung durchgeführt wird. Dafür gibt es strenge Kriterien. Der Patient muss tatsächlich unter extremen Einschränkungen leiden, die ein würdiges Leben auf Dauer unmöglich machen. Um als potenzieller Patient extremer Leiden auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich, eine Patientenverfügung zu verfassen, um nicht Opfer einer sinnlosen, lebenserhaltenden Apparatemedizin zu werden. Wie auch immer die Position des Instituts für Katastrophenmedizin einzuschätzen ist, das Vorgehen im Elsass ist ein Dammbruch, der in der Schockstarre der medial inszenierten Sargparaden im Zusammenspiel mit Covid-19 in seiner Tragweite noch gar nicht erfasst wird. Der sozusagen im Windschatten der allgemeinen Existenzgefährdung unbemerkt mitläuft, jetzt können wieder Menschen gegen ihren Willen von Medizinern getötet werden, ermordet werden. Der Nazi-Arzt Karl Brandt wurde für eine solche Handlung in Nürnberg zum Tode verurteilt. Zum einen ist dieser Mordbefehl eine Bankrotterklärung des Staates. Der Staat hat sich so wichtige Funktionen der Daseinsvorsorge wie das Gesundheitswesen aus der Hand nehmen lassen. Privatisierte Krankenhäuser haben ein klares Unternehmensziel. Sie sollen Gewinn und Rendite abwerfen für die zu Göttern erhobenen Investoren. Folglich wird Personal zusammengeschrumpft, bis eben kein Arzt mehr kommt. Die Bertelsmann Stiftung propagiert die Schließung von Krankenhäusern in der Fläche zugunsten von industriellen Großkrankenhäusern. Schon unter normalen Umständen pfeifen Belegschaft und Maschinen aus dem letzten Loch. Treten dann noch Sondersituationen auf wie jetzt bei der vorgeblichen Covid-19-Pandemie, dann könnte die Krankenhaus-Megamaschine zum Erliegen kommen. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen den desolaten Zuständen in den amputierten europäischen Nationalstaaten und einem vor Kraft strotzenden Staatswesen wie der Volksrepublik China, das einfach mal eben neue Krankenhäuser aus dem Boden stampfen kann, wenn ein Notstand ausbricht. Zum anderen betrifft die Rentabilitätsrechnung nicht nur die Krankenhausmaschine. Im ausgefalteten Marktradikalismus wird konsequenterweise auch geschaut, wie rentabel eigentlich ein Mensch ist. Bringt der Mensch im Laufe seines Lebens der Gemeinschaft Gewinn ein, oder muss die Gemeinschaft einem Menschen immer nur Geld zubuttern? Diese Rentabilitätslogik war offizielle Staatsdoktrin im Nazireich. Behinderte Kinder wurden in Hadamar vergast und Medizinstudenten schauten dem elenden Sterben der entsetzten nackten Kinder hinter Glasscheiben zu und schrieben ihre Beobachtungen auf. Kranke, Alte, geistig und körperlich Behinderte wurden industriell ermordet. Als der Bischof Galen in einer Predigt in Münster diese Praktiken von der Kanzel geißelte, wurden die Nazis vorsichtiger und verstärkten die Maßnahmen der Vertuschung. Doch die Praxis der Nazi-Diktatur war nur das Echo auf eine gängige Praxis in Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist wenig bekannt. Wenn wir das verstehen, können wir auch die jetzigen Dammbrüche im Elsass mit ganz anderen Augen betrachten. Schon Charles Dickens beschreibt in seinem Roman Oliver Twist, wie der Protagonist als Waisenkind in eine Pflegefamilie gerät. Die Pflegemutter behält das ihr von der Stadt für die Ernährung und Bekleidung ausgehändigte Geld für sich selber ein und die Pflegekinder sterben rasch an Aushungerung und Infektionen. Dickens klagte mit seinen Romanen diese grassierenden Missstände in England wortgewaltig und mit bitterer Ironie an. Auch in den USA häuften sich die Berichte über die systematische Zu-Tode-Pflege von anvertrauten, behinderten oder sozial auffälligen Heimkindern. Manche Berichte sprachen hier von einer Todesrate von bis zu 40%. Das waren keine Ausrutscher. Charles Henderson, Präsident der National Conference for Charities and Correction, also dem Nationalen Treffen der Wohlfahrt- und Besserungseinrichtungen der USA, sagte auf der Konferenz im Mai 1899 vor Heimleitern: Wir wünschen, dass dieser parasitische Zweig, die Heiminsassen, ausstirbt. Und in der Mai-Ausgabe der entsprechenden Fachzeitschrift Institution Quarterly heißt es, Zitat: Es wäre ein Akt der Freundlichkeit für diese Heiminsassen und ein Akt des Schutzes für den Staat, wenn sie getötet werden könnten. Zitat Ende. Ähnliche Empfehlungen gaben hochrangige Persönlichkeiten der USA auch für die Behandlung von zwangsverschleppten Indianerkindern und für Obdachlose ab. Die Berechnung der Rentabilität eines Menschen für die Gesellschaft, sprich für die Unternehmer, nahm bereits der Statistiker Richmond Mayo Smith im Jahre 1895 vor. Zitat: Von 1 Million geborenen Personen sterben 72.397 im Alter zwischen 15 und 45 Jahren an Schwindsucht. Wenn wir den Geldwert jeder Person im Alter zwischen 15 und 45 Jahren mit 200 Pfund Sterling ansetzen, dann beträgt der Verlust alleine schon 14.479.400 Pfund Sterling. Zitat Ende. Margaret Sanger wusste in den 1920er Jahren diese Kalkulation auf neue Gipfelpunkte zu heben. Sanger begründete die Birth Control League, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Planned Parenthood, deutsche Filiale Pro Familia, umbenannt wurde und Einfluss nahm auf die Bevölkerungspolitik in Indien und China. Frau Sanger schreibt in ihrem vielbeachteten Bestseller The Pivot of Civilization aus dem Jahre 1922, Zitat: Geisteskrankheit, die, wie wir uns erinnern sollten, in hohem Maße erblich ist, zieht jedes Jahr vom Staatsetat nicht weniger als 1.198.569.555 Dollar und aus privaten und Stiftungsmitteln noch einmal 20 Millionen Dollar ab. Wenn wir weiterhin erfahren, dass die Gesamtzahl der Insassen in öffentlichen und privaten Einrichtungen im Staat New York, in Armenhäusern, Besserungsanstalten, Blinden-, Tauben- und Stummenschulen, in Irrenasylen, in Heimen für die Feeble-Minded und für die Epileptiker sich auf nicht weniger als 65.000 beläuft, eine unbedeutende Anzahl verglichen mit der Gesamtbevölkerung, dann sollten uns die Augen geöffnet sein für die furchtbaren Kostenaufwendungen für die Gemeinschaft zugunsten der toten Last dieses menschlichen Abfalls. Zitat Ende. Auch der uns immer als Humanist gepriesene irisch-britische Dramatiker George Bernard Shaw, seines Zeichens Sozialreformer der Fabian Society, aus der die Labour Party hervorgegangen ist, propagierte 1910 in einem Vortrag die Euthanasie. Zitat: Ein Teil der eugenischen Politik würde uns endlich zu einem ausgiebigen Gebrauch der Tötungskammer führen. Eine große Anzahl Menschen müsste aus dem Leben gebracht werden, ganz einfach, weil es die Zeit von anderen Menschen vergeudet, sich um sie zu kümmern. Zitat Ende. 1915 begann Hollywood, die Euthanasie in großem Stil zu propagieren. Im Film The Black Stork, der schwarze Storch, wird ein Arzt gefeiert, der ein behindertes Kind zu Tode vernachlässigen lässt, das nach seinem Tod von Jesus aus dem Krankenhaus getragen wird. Diese eugenische Liebesgeschichte wird USA-weit beworben mit Plakaten, auf denen zu lesen ist: Töte Behinderte, rette die Nation und schau dir den schwarzen Storch an. Der Film ist ein absoluter Renner und wurde in den Kinos bis in die 1940er Jahre abgespult. Nur noch ein Beispiel für unzählige andere. 1936 veröffentlicht der französische Chirurg Alex Carrel, der in den USA unter den Fittichen der Rockefeller Stiftung Karriere gemacht hatte, seinen Bestseller Man the Unknown. Das Buch, das in viele Sprachen übersetzt wurde und den Nazis in Deutschland willkommene Schützenhilfe leistete, verherrlicht die Tötung unwerten Lebens, als der Mensch das unbekannte Wesen in der Übersetzung des Bestsellerautors W. E. Süßkind wurde es in Deutschland noch weit in die 1950er Jahre verkauft. Es sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt, dass die deutsche Rassenhygiene der 1920er Jahre die Euthanasie abgelehnt und verurteilt hat. Das Rentabilitätsargument wurde in Deutschland im Jahre 1920 von dem Juristen Karl Binding und dem Psychiater Alfred Hoche in einem vielbeachteten Aufsatz eingeführt. Allerdings lehnten diesen Vorstoß US-amerikanischer Rentabilitätslogik in Deutschland christliche, liberale und sozialistische Kreise gleichermaßen ab. Erst unter der Nazi-Diktatur war es möglich, die Rentabilitätslogik auch in Deutschland aufzupflanzen. Dass diese Ermordung Wehrloser aus Rentabilitätsgründen schließlich überging in den millionenfachen Massenmord des Holocaust, führte nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Tabuisierung der mörderischen Perversion der Euthanasie. Was nicht heißt, dass sie nicht auch unter der Decke medizinischer Willkür in reduzierter Größenordnung weiter betrieben wurde. Als 1976 der Kinderserienmörder Jürgen Bartsch, der selber Opfer einer extremen Gewalt in seiner Kindheit geworden war, bei einer Kastrationsoperation durch einen Kunstfehler verstarb, wurde in der Öffentlichkeit über eine möglicherweise absichtliche Tötung von Bartsch spekuliert. Und als Ulrike Meinhof einer zwangsweisen Hirnoperation unterzogen werden sollte, an der sie hätte sterben können, wurde dieser Eingriff durch massive Proteste der Öffentlichkeit verhindert. Die Schamgrenze schwand erst in den 1990er Jahren dahin, als der australische Ethikforscher Peter Singer die Tötung von behinderten Säuglingen für legitim erklärte. Das konnte er natürlich nicht so einfach sagen. Er musste eine Art von Ausgleichslogik der Öffentlichkeit präsentieren. Die Rechte von Tieren werden verbessert. Dafür müssten die Daseinsrechte der Menschen reduziert werden. Singer war unstreitig die Vorhut für weitere Zumutungen. Er genießt die Protektion und die Gunst der ganz Mächtigen, wie zum Beispiel dem reichsten Mann der Welt, Bill Gates. Es gibt sogar einen Peter-Singer-Preis, der jährlich verliehen wird. Von den Tötungen auf Verlangen der Patienten, die in den Niederlanden und Belgien mittlerweile legal sind, war schon die Rede. In den 1990er Jahren fällte auch das oberste Gericht Großbritanniens das Urteil, dass es rechtmäßig sei, einen bewusstlosen 17-jährigen Jungen, der bei einer Panik in der Fußballarena zerdrückt worden war, von der künstlichen Beatmung abzunehmen und sterben zu lassen. Hier kam zum ersten Mal seit dem Holocaust die höchstrichterliche Erlaubnis zum Töten eines Menschen ohne dessen Einverständnis mit Bezug auf die nicht mehr vorhandene Lebensqualität des jungen Anthony. Klingt gut, aber von der Tötung aufgrund fehlender Lebensqualität zur unerlaubten Tötung lebensunwerten Lebens ist es nicht mehr weit entfernt. Bis dato hatte man noch Hemmungen, mehr als eine Person gleichzeitig quasi tot zu spritzen. Auch die unbeschreiblich erbärmliche Begründung, man müsse jetzt Menschen töten, weil nicht genug Rettungskapazitäten für alle da seien, wie jetzt in Frankreich, hat es überhaupt noch nicht in einer reichen Überflussgesellschaft gegeben. Doch zweifellos sind die Rentabilitätsapostel des Marktradikalismus ihren schaurigen Wunschträumen mit der Tötung wegen Corona-Notstand ein gewaltiges Stück näher gekommen. Wenn wir nicht energisch gegensteuern, werden die Seniorenmorde von Straßburg bald in Gesetze gegossen. Hier vollzieht sich vor unseren Augen ein zivilisatorischer Dammbruch, wie wir ihn uns noch vor wenigen Wochen nicht haben vorstellen können. Wehret den Anfängen. Irgendwann wird die Dystopie von Aldous Huxley Wirklichkeit. In seinem Roman Schöne neue Welt wird jeder Bürger, der seinen 60. Geburtstag erreicht, in speziellen Einrichtungen vaporiert, also getötet, um danach in einem Biokraftwerk der Gemeinschaft als Energieträger zu dienen.